ARD.
Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Wir gehen heute ins Museum übers Museum. Wenn ein Museum selbst der Gegenstand der Ausstellung ist, erinnern Sie sich noch an die gläserne Frau oder gar die gläserne Kuh? Waren Sie mit der Klasse oder auch privat jemals im Deutschen Hygienemuseum in Dresden? Wenn ja, dann erinnern Sie sich heute mit uns zusammen daran. Wenn nein, dann holen wir das jetzt nach. Das Deutsche Hygienemuseum und seine Ausstellung. Unser Thema heute im Exquisit-Podcast. Ein besonderes Haus zu DDR-Zeiten mit einer besonderen Ausstellung jetzt in der Neuzeit. Erbaut Anfang des 20. Jahrhunderts war das Haus in der DDR zu einem eigenen kleinen Kosmos herangewachsen. Und darüber erzählen die beiden Kuratorinnen der aktuellen Ausstellung über das Hygienemuseum, Sandra Mühlen-Behrendt und Susanne Wernsing. Denn sie haben nicht nur Exponate bei ihren Ausgrabungen gefunden.
Wir haben im Hygienemuseum der DDR auch ein Clubhaus entdeckt.
Zu den VEBs in der DDR gehörte eben auch ein Clubhaus. Es gab wirklich eine Architektur, die einer Industriearchitektur ähnlich, wo ein richtiger Betrieb im Haus vorhanden war. Also es gab nicht im Keller Werkstätten, sondern es gab einen richtigen Anhang des Gebäudes, der wie ein Industriebetrieb aufgebaut war. Neben den WissenschaftlerInnen und vielen Personen, die in der Verwaltung gearbeitet haben, gab es in dem Produktionsbetrieb eben hochqualifizierte Arbeiterinnen. Also dazu gehörten Schlosser, Heizungs- und
Instandsetzungsmechaniker bis zum Porzellanmaler.
Genau, Mechaniker, Maurer waren teilweise beschäftigt, also wirklich alle Gewerke. Gerade deshalb, weil ein Großteil der Arbeit eben nach wie vor Manufaktur war, also Handarbeit. Und es gab zudem auch sowas wie Atelierarbeit. Also es gab lange Zeit eben auch ausgebildete Gips- und Holzbildhauer im Museum sowie Grafiker, Buchbinder.
Das Deutsche Hygienemuseum. Aktuell schaut eine Ausstellung hinter die Kulissen des Hauses von einst. Darüber erfahren wir heute mehr in unserem Podcast. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf den Museumsbummel mit Ihnen. Ein Museum mit eigenem Clubhaus und Restaurant. Mit Werkstätten und sogar einem Versandhandel in alle Welt. Nicht etwa für Kunstwerke wie Bilder oder Skulpturen alter Meister, sondern für die selbstgefertigten Exponate rund um unsere Gesundheit. Wenn man als Kind durch dieses Museum geht und durch die Ausstellungen über den Menschen, das Leben und die Gesundheit, ist das wie ein Abenteuerland ohne Grenzen. Und darüber erfahren wir heute mehr. Und als ich da unlängst auf Anfrage gesagt habe, dass es in diesem Podcast dabei um das Deutsche Hygienemuseum geht, da kam sofort als Reaktion: Kenn ich. Waren wir mal mit der Klasse. Die gläserne Frau. Ein Museum, das schon damals weit über die Grenzen seines Landes bekannt war. Ein Haus, das wohl seinesgleichen sucht mit seinen Exponaten. Mein Kollege Dirk Henze fasst mal seine ganz eigenen Erinnerungen zusammen.
Ich kann es natürlich nicht beweisen, aber gefühlt war jedes sächsische DDR-Schulkind mindestens einmal auf Wandertag im Hygienemuseum Dresden. Muss so sein. Ich meine, ich bin Hallenser und selbst unsere Klasse war dort. Wenigstens mussten wir nicht wirklich hinwandern. Die Lehrerin hatte extra eine ganze Klassenfahrt drumherum gebastelt. Bitte nicht falsch verstehen. Das Hygienemuseum ist und war auch damals schon ein beeindruckender Wissenstempel. Aber wir waren siebte Klasse und definitiv noch nicht in dem Alter, wo man verrückt ist nach Hygiene. Was sollte es in so einem Haus schon Zeigenswertes geben? Außer vielleicht jeder Menge Waschbecken oder Vitrinen voller Zahnbürsten. Schließlich kannte ich den Botschafter des Hauses, Kundi. Eine Comicfigur mit magischem Fernglas, blauer Mütze und gelber Bommel, der heimlich in Kinderzimmer lunzte. Eine seiner Bildergeschichten hing damals im Wartezimmer beim Zahnarzt. Kundi wollte mir da Schokolade und Bonbons in der Brotdose madig machen. Das konnte kein Freund sein. Trotzdem, die große Attraktion im Hygienemuseum war natürlich damals schon der gläserne Mensch. Mann und Frau in seltsamer Armhaltung, als würden sie gerade ein Tablett ganz oben ins Regal stellen. Erinnerte mich tatsächlich ein wenig an meine Eltern, wenn sie Obst eingekocht hatten. Da musste denn immer einmal pro Jahr Inventur im Kellerregal gemacht werden, um zu wissen, was denn da ganz oben noch für Schätze stehen. Wie dem auch sei, ich gebe zu, diese Durchsichtigkeit hat mich damals nicht begeistert. Ich hatte mir die inneren Werte des Menschen irgendwie anders vorgestellt. Außerdem hatte ich als Kind die Angewohnheit, mich beim Fernsehen direkt vors Gerät zu stellen, was regelmäßig hinter mir zu der Frage führte: Sag mal, ist dein Vater vielleicht Glaser? Zum Glück nicht. Jetzt hatte ich plötzlich ein Bild vor Augen, wie ich da ausgesehen hätte. Angesichts all dieser seltsamen Erinnerungen ans Museum merke ich selbst, dass ich da dringend mal wieder hin muss. Für neue Eindrücke. Den Weg zur Hygiene selbst habe ich glücklicherweise schon gefunden.
Unser Rundgang durch das Deutsche Hygienemuseum, das gerade in einer Ausstellung über sich selbst in seine Räume einlädt. Vertrautes Neuentdecken. Hygieneerziehung, Prävention in der Gesundheit und auch Gesundheitserziehung in Entwicklungsländern. All das war Gegenstand der Arbeit des Deutschen Hygienemuseums in Dresden. Mit 300 Mitarbeitern und sogar einem eigenen Versandhandel und Werkstätten und sogar einem Clubhaus, ein besonderes Museum zu DDR-Zeiten. In einer Ausstellung erfahren Sie derzeit mehr über das besondere Haus. Und meine Gäste sind die beiden Kuratorinnen der Ausstellung, Sandra Mühlenbehrendt und Susanne Wernsing. Ich freue mich, dass Sie uns erzählen werden. Herzlich willkommen im Exquisit-Podcast.
Ja, vielen Dank.
Guten Tag.
Woher kam denn die Idee zu der Ausstellung? Was machte den Zeitpunkt jetzt, dass es jetzt stattfindet, auch so interessant für Sie?
Also die Ausstellung wurde geplant vor circa 2 Jahren von der neuen Direktorin des Deutschen Hygienemuseums, von Iris Edenheiser. Es gibt ja in vielen Institutionen eigentlich die Erkenntnis, dass die Geschichte der DDR in diesen Institutionen bisher wenig aufgearbeitet wurde oder wenig Beachtung gefunden hat. Und ihre Idee war dann nach dem Motto Grabe, wo du stehst, die DDR-Geschichte anhand des Deutschen Hygienemuseums ausstellen zu lassen.
Vielleicht noch hinzuzufügen ist, dass es wichtig ist, dass die Ausstellung jetzt stattfindet, weil sie ist ja auch aufgebaut auf Zeitzeugenerinnerung und ja, es gibt einfach nicht mehr so viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an dem Museum, die sich an ihre Arbeit in der DDR erinnern können und es war einfach höchste Zeit, das jetzt anzugehen.
Und unserer Beobachtung nach wurde eigentlich auch mit dem 30. Jubiläum, also 2019, konnte man sehen, dass endlich andere Akteure und Akteurinnen zu Wort kamen. Also dass nicht mehr nur ein Thema der DDR beleuchtet wurde und dass eben auch mehr Ostdeutsche befragt wurden, also auch Ostdeutsche des öffentlichen Lebens.
Wie umfangreich ist die Sammlung der Exponate?
Also wir haben ungefähr 300 Exponate und dann noch Filmmaterial, Fotos und Kunstwerke. Also insgesamt sind es wahrscheinlich so 600 Einzelpositionen.
Wie lange haben Sie die Ausstellung vorbereitet? Wie ist da überhaupt so ein Werdegang, bis so eine Ausstellung fertig ist?
Also wir haben 20 Monate daran gearbeitet. Also wir beide als Kuratorinnen. Wir haben noch ein Team von 3 Kolleginnen. Und die erste Phase ist im Grunde so ein Konzept. Also diese Fragestellung ist ja sehr allgemein. Und dann so ein Konzept zu entwickeln mit dieser Idee, die wir entwickelt haben, also das Hygienemuseum als Produktionsbetrieb in den Blick zu nehmen und im Grunde eine Struktur zu machen, die nach den Räumen des Hygienemuseums geht. Also beim Ausstellungsbesuch macht man im Grunde eine Werksbesichtigung und geht durch ca. 16 Räume. Und so ungefähr ein Jahr vor der Eröffnung sucht man dann nach Gestaltern und Gestalterinnen. Wir hatten das große Glück, dass Susanne Hopf und Matthias Neithardt sich bereit erklärt haben, die Gestaltung unserer Ausstellung zu übernehmen. Die einerseits Filmset-Designerin ist. Also Susanne Hopf ist ja über ihre Zusammenarbeit mit Andreas Dresen sehr berühmt, unter anderem eben auch bei dem Film Gundermann oder jetzt den letzten Film Liebe deine Hilde. Und andererseits eben Matthias Neithardt, der durch viele Produktionen für Oper und Theater mit seinen Bühnenbildern bekannt ist.
Das heißt, da wird auch richtig sich was bei gedacht, wie etwas funktioniert. Da ist jemand, der ganz tief auch eintaucht in die Materie, das in Szene zu setzen, im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
Genau, und interessant ist dabei die Gestaltersprache, die sie gewählt haben, sind unterschiedlich. Matthias Neithardt arbeitet mit Illusionen und zeigt dann aber gleich im Hintergrund die Kulisse in unserem sogenannten Clubhaus. Und Susanne Hopf arbeitet mit Versatzstücken, mit Farben. In Zusammenarbeit mit dem Grafikbüro EOT in Berlin auch zu Schrift, sodass wir in 2 Räumen auch auf die sogenannte Ostmoderne verweisen können.
Was versteht man darunter, Ostmoderne?
Ja, das ist, wenn wir jetzt vom Deutschen Hygienemuseum ausgehen, das ja zu 80% zerstört war, nach 45 wieder aufgebaut worden ist, dann hat man natürlich das Haus auch modernisiert und ja mit Materialien bestückt, ausgestattet. Und das waren natürlich keine alten Sachen, sondern das war das neu gefertigte der DDR. Viele haben ja das Museum noch in Erinnerung der 90er Jahre, wo es marode in der Stadt stand, also vor der Sanierung. Aber das war ja nicht der Zustand, mit dem das Deutsche Hygienemuseum in der DDR gestartet ist.
Finden sich da dann auch Exponate aus allen Zeiten des Museums oder haben Sie sich auf eine bestimmte Zeit eben dann auf die DDR konzentriert? Oder spielen da auch die Vorläufer, die Anfänger, die Begründer, die Pionierväter quasi auch des Museums, spielen die da eine Rolle?
Also wir haben uns schon auf die Zeit der DDR konzentriert, aber es ist uns eben ein sehr großes Anliegen, die DDR nicht als Block zu zeigen, sondern in ihren unterschiedlichen Phasen. Dazu zählt eben auch der Aufbau der sozialistischen Gesellschaft, aber auch der Rückbau bzw. Abriss von Gebäude und von Institutionseinheiten auch bis hin zu den Transformationsjahren in den 1990er Jahren. Was uns auch ein großes Anliegen ist, ist nicht nur mit diesen Zäsuren zu arbeiten, also 1945 und 1989 als Zäsuren zu setzen, sondern wir haben bewusst geschaut, also wo es um Kontinuitäten gibt, also wo das Hygienemuseum der DDR eben auf Formate und Unterrichtsmittel der Zeit seit 1911 zurückgegriffen hat, beziehungsweise wie dann das immer berühmter werdende Museum in den 90er Jahren, wie das eben auf Formate der DDR-Zeit zurückgegriffen hat. Also gerade nicht eben die DDR so als Block zwischen 1949 und 89 im Grunde so einzuschließen.
Die Ausstellung zeigt unter anderem verschiedene Räume, die auch einen spezifischen Namen tragen, wie Musealraum, Gästeraum. Was sind denn das für Räume?
Ja, das sind Räume, Funktionsräume, die wir im Hygienemuseum der DDR in dem Grundriss vorgefunden haben. Und sie sind einerseits Repräsentanten für einen Produktionsbetrieb, also dazu gehört das Versandlager oder das für das Institut oder für die Leitung, also das Direktorenzimmer. Wir haben im Hygienemuseum der DDR auch ein Clubhaus entdeckt. Clubhäuser gehörten zu VEBs und Kombinaten wurden teils extra errichtet ab den 1950er Jahren. Und der typischste Raum eines Clubhauses war der Zirkelraum. Und diesen Raum haben wir auch ausmachen können im Deutschen Hygienemuseum der DDR. Ja, wir haben die Ausstellung so gegliedert, dass es quasi eine Werksbesichtigung ist. Also von diesen einzelnen Funktionsräumen kommt man dann nach der Arbeit auch ins Clubhaus, kann in die Gaststätte gehen oder in den Jugendclub. Und die Räume haben auf der einen Seite etwas mit dem Deutschen Hygienemuseum zu tun, aber sie haben auch was Universelles, übertragen dann auf andere Produktionsstätten der DDR.
Jetzt erfahren wir ja ganz, ganz viel über das Museum. Da geht es zum Beispiel auch darum, wie es geheizt wurde. Also auch, was hinter den Kulissen ablief. Das ist ja so ein Kosmos in sich auch gewesen. Worüber erfahren wir alles etwas, außer vielleicht Werkstätten, Heizungen oder dergleichen?
Das ist eigentlich genau der Ansatz, dass wir gesagt haben, wir nehmen das Hygienemuseum exemplarisch und wollen anhand einer Institution uns das Thema Arbeit und Werktätigkeit anschauen, wie es auch für andere Betriebe in der DDR gegolten hat. Also wir wollen diese spezifische sozialistische Werktätigkeit, wo Arbeit eben nicht nur Alltagserfahrung war, sondern auch identitätsstiftend für die Gesellschaft und entsprechend dramatisch mit dem Verlust der Arbeit in den 1990er Jahren verbunden war. Und im Grunde genommen zeigen wir alle konkreten Räume, also ich kann das mal in einem Beispiel veranschaulichen, wie zum Beispiel im Thema Netzwerke, da geht es um die Reichweiten, vor allem auch die Internationalität des Hygienemuseums beziehungsweise auch der DDR. Und da spielten eben bestimmte Räume wie das Versandlager, der Gästeraum, der Musterraum beziehungsweise die Pavillons eine Rolle. Und wir gehen immer von einem konkreten Phänomen im Hygienemuseum aus. Beispielsweise zeigen wir eben Teile der Heizungsanlage, die bis in die 80er Jahre betrieben wurde und hängen daran ein Thema wie die Energieversorgung in der DDR.
Und Sie haben nach hinter den Kulissen gefragt. Wir haben ein Jahr lang Zeitzeugeninterviews durchgeführt mit ehemaligen Mitarbeitern und auch MitarbeiterInnen, die jetzt noch am Haus arbeiten. Und die haben uns dann quasi auch von der Rückseite des Museums erzählt. Also nicht nur von den einzelnen Räumen, sondern von Ereignissen in den 80er und 90er Jahren. Und auch wieder ein Beispiel zu unserer Abteilung Schlosserei. Da konnten wir Kollegen interviewen, die uns eben aus den 80er Jahren berichtet haben, wie sie da das Haus instand gehalten haben, ohne groß Mittel zur Verfügung zu haben. Und das Gleiche spielte sich aber auch in den 90er Jahren ab, also bis zu dem Moment der Sanierung. Und diese Zeitzeugeninterviews, die waren für uns ganz wichtig, weil uns die ehemaligen Kollegen natürlich auch auf Spuren gebracht haben, auf Einzelgeschichten, die wir so nicht vorfinden konnten in der Forschung, weil die 70er und 80er Jahre zum größten Teil noch unerforscht sind, also zum Deutschen Hygienemuseum.
Gibt es da Unterlagen zu? Also kann man das aufarbeiten?
Ja, man kann es sehr gut aufarbeiten, weil die kompletten Unterlagen im Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden vorliegen. Es gibt jetzt schon Doktorarbeiten zu den 50er und 60er Jahren. Es gibt auch eine kleinere Doktorarbeit zu den 90er Jahren. Von dieser Arbeit könnte man ausgehen und auch weiter forschen, aber die 70er, 80er Jahre sind soweit nur erforscht im Hinblick auf einzelne Exponatgruppen in der Sammlung wie Filme oder Moulagen oder die gläsernen Figuren.
Sie haben ja mit Mitarbeitern gesprochen, mit ehemaligen. Heißt das, dass man dort auch kleine Geschichten vorfindet, vielleicht in einem Raum, wo man die dann lesen kann, was vielleicht jemand erzählt über hinter den Kulissen?
Also die Hauptelemente der Ausstellung sind wirklich die Sammlungsexponate, dann die Szenografie, die wir eben beschrieben haben und diese Zeitzeugeninterviews, die in der ganzen Ausstellung zu finden sind. Also in jeder Abteilung haben wir Bildschirme hängen, wo diese Interviews ausgewählt werden können und die wurden jeweils zu den in den Räumen bearbeiteten Themen erstellt. Das heißt, wir haben auch eine relativ große Bandbreite an Personen aus unterschiedlichen Gewerken, die sich dazu äußern. Das geht von Personen, die Ausstellungen mitgemacht haben, von denen, die die Sammlung aufgebaut haben, von Kolleginnen aus der Haustechnik, von Kolleginnen aus den Werkstätten. Es sollte deutlich werden gerade, dass die Zeitzeugeninterviews wirklich die ganze Ausstellung durchziehen und ein sehr wichtiges Element unserer Ausstellung ist, weil wir gerade Geschichten sammeln wollen, unterschiedliche Perspektiven in der Ausstellung zeigen wollen und damit natürlich auch die Besucherinnen auffordern oder ermutigen wollen, sich selber zu erinnern und sich mit ihren Freunden, Familien auch in unterschiedlichen Generationen über ihre Erinnerungen an die DDR auszutauschen.
Haben Sie selber auch Erinnerungen, private, eigene, an das Hygienemuseum von früher?
Also ich habe nur eine Arbeitserinnerung. Ich habe ja zwei Ausstellungen am Deutschen Hygienemuseum kuratiert. Also die eine über Sport 2011, die andere über Rassismus 2018. Aber aus der Zeit der DDR habe ich keine Erinnerungen. Also ich bin als Schülerin selbst erstmals 1987 in die DDR gereist mit der Schule.
Ja, ich habe Erinnerungen nicht an das Haus selbst, aber das Deutsche Hygienemuseum hat auch Wanderausstellungen organisiert beziehungsweise hat in den 80er Jahren Themen auf der IGA präsentiert, also auf der Internationalen Gartenbauausstellung in Erfurt, in einem Pavillon. Es gab im Sommer dann immer eine Ausstellung, die lief 6 Wochen und eine dieser Ausstellungen kann ich noch erinnern, nicht genau das Thema, aber dass ich dort das erste Mal so einen Zugang hatte zu einer ganzen Bandbreite von anatomischen Modellen und aufbereiteten Kampagnen.
Die ganzen Exponate, die man ja über all die Jahre gesehen hat im Museum selber, die wurden über die Jahre auch erschaffen. Und das in einer eigenen Werkstatt, wie wir schon gehört haben. Im Museum, die war direkt vor Ort, ja? Stichpunkt eigener Kosmos.
Das ist das, was wir eigentlich mit der Ausstellung zeigen wollen. Also, dass das Hygienemuseum eine sehr komplexe Institution war. Also sie war einerseits eine Behörde, also das Nationale Institut für Gesundheitsaufklärung und Erziehung, das unmittelbar dem Ministerium für Gesundheitswesen unterstand. Und dieser Produktionsbetrieb ist eben ein wichtiger Teil dieser Institution gewesen. Es ist also nicht so, dass es unten irgendwo Werkstätten gab, sondern es gab wirklich eine Architektur, die einer Industriearchitektur ähnlich, wo ein richtiger Betrieb im Haus vorhanden war. Zu den VEBs in der DDR gehörte eben auch ein Clubhaus, das allerdings keinen eigenen Raum hatte, sondern ein Veranstaltungsprogramm, was in den Veranstaltungsräumen stattgefunden hat. Also es gab nicht im Keller Werkstätten, sondern es gab einen richtigen Anhang des Gebäudes, der wie ein Industriebetrieb aufgebaut war.
Also was sonst getrennt ist, ist dort so eine Trias, wurde in einem Gebäude untergebracht. Also das Forschungsinstitut mit einer Abteilung zur Didaktik, dann die Werkstätten und dann noch die Ausstellungsräume, die eine Dauerausstellung zeigten zum Gesundheitswesen der DDR und das Portfolio des Museums der Werkstätten. Und diese Ausstellungen wurden dann in einem Zeitraum immer, also so von alle 15 Jahre dann erneuert bzw. modernisiert.
Das hat ja eine Tragweite und eine Ausweitung, die man sich als Museumsbesucher, wenn man durchläuft und das alles genießt und spannend sich die Geschichte anguckt, die kann man ja gar nicht erahnen, was da hinter den Kulissen eben so sich noch verbirgt, ne, im Museum selber. Was haben denn dort für Menschen gearbeitet? Welche Berufe waren denn benötigt im Museum, vor wie auch hinter den Kulissen?
Also ganz unterschiedliche. Neben den WissenschaftlerInnen und vielen Personen, die in der Verwaltung gearbeitet haben, gab es in dem Produktionsbetrieb eben hochqualifizierte Arbeiterinnen. Also dazu gehörten Schlosser, Heizungs- und
Instandsetzungsmechaniker bis zum Porzellanmaler und bis zur Porzellanmalerin.
Genau, Mechaniker, Maurer waren teilweise beschäftigt, also wirklich alle Gewerke. Gerade deshalb, weil ein Großteil der Arbeit eben nach wie vor Manufaktur war, also Handarbeit. Es gab Arbeitsprozesse, die von Maschinen übernommen wurden, aber ein Großteil der Konfektion dann der Unterrichtsmittel wurde in Handarbeit vorgenommen. Und es gab zudem auch sowas wie Atelierarbeit. Also es gab lange Zeit eben auch ausgebildete Gips- und Holzbildhauer im Museum sowie Grafiker, Buchbinder.
Ja, und das mit den Porzellanmalern, das ist so, dass die anatomischen Modelle ja bemalt werden mussten. Und das war auch eine sehr feine Arbeit. Und einige der ArbeiterInnen kamen eben aus diesem Berufszweig ins Deutsche Hygienemuseum.
Das ist halt wahnsinnig spannend zu hören, wie sich das entwickelt und wer da überhaupt tätig war. Die Mitarbeiter haben, wenn ich das richtig verstanden habe, jedoch nicht nur für das Museum produziert, sondern auch für den Verkauf, für den Export. Stimmt das? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das stimmt. Also diese internationale Dimension, die gab es ja eigentlich schon seit der Ausstellung von 1911. Und interessanterweise kann man halt beobachten, dass in den 1950er Jahren das Museum eben nicht nur dem Ministerium für Gesundheitswesen zugeordnet war, sondern eben auch eine bedeutende Rolle in der Außen- und Wirtschaftspolitik der DDR gespielt hat. Also man kann zeigen, wie in dem Zeitraum, wo die DDR noch um die internationale Anerkennung bis 1973 halt kämpfte, massenhaft diese Handelsvertretungen aufgebaut wurden, die eine Vorform von diplomatischen Beziehungen anbahnen sollte. Und interessanterweise wurde eben nicht nur exportiert in sozialistische Länder und auch kapitalistische Länder, sondern gerade in die Länder des sogenannten globalen Südens, die sich 1955 zur blockfreien Bewegung zusammengefunden haben. Gerade da kann man sehen, dass vermehrt Kontakt aufgenommen wurde, eben auch in Konkurrenz zur BRD, um Verbündete in afrikanischen Ländern, in südostasiatischen Ländern und auch in südamerikanischen Ländern zu finden, die natürlich auch teilweise dann nach der Unabhängigkeit von den Kolonialstaaten sozialistische Gesellschaften aufgebaut haben. Und das war ein wichtiger Teil. Einerseits hat man da einen Absatzmarkt gesucht, um eben durch den Verkauf Devisen einzufahren. Andererseits hat man sich mit diesen Ländern über den Aufbau dieser sozialistischen Gesundheitssysteme und eben auch Gesellschaften ausgetauscht.
Was genau wurde denn hergestellt für den Export und für den Verkauf und für wen haben wir schon so ein bisschen gehört? Ich habe auch was von Lehrmitteln gelesen. Also was umfasste denn das exportierte Gut sozusagen?
Also auf der einen Seite entstanden in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Ländern Aufklärungskampagnen. Es wurden Ausstellungstafeln für kleinere Ausstellungen hergestellt, Plakatsammlungen entwickelt. Und auf der anderen Seite wurden auch die Moulagen angepasst für die einzelnen Länder und auch die anatomischen Modelle, also Ganzkörperfiguren, Herz, Niere, Muskelarme wurden für diesen ausländischen Markt produziert.
Also im Grunde genommen ist das so ein breites Sortiment, mit dem man anatomisch-biologische Kenntnisse erstmal vermitteln wollte und dann eben präventiv über Krankheiten informieren wollte. Und dazu gehören einmal eben so Modelle, also von den berühmten gläsernen Figuren über anatomische Modelle, über Moulagen hin zu Dia-Vorträgen, zu Lehrtafeln, die in Schulen und in Betrieben ausgestellt wurden, bis hin zu gesamten Ausstellungen. Also es gab eben auch zu verschiedenen Themen. Das konnten Themen wie bestimmte Krankheiten, wie Infektionskrankheiten oder Geschlechtskrankheiten sein, bis hin zu Fragen von Ernährung, von Kinder- und Säuglingspflege, bis hin eben auch zu einer, vor allem in den 70er, 80er Jahren, bis hin zur Ausstellung über das, was man heute so eine gesunde Lebensweise nennen würde. Und vertrieben wurden eigentlich in unterschiedlichen Abstufungen. Also das konnten Sortimente eben nur von diesen anatomischen Lehrmitteln sein oder das konnten ganze Ausstellungen sein, die teilweise in den 50er, 60er Jahren dann auch als Staatsgeschenke in den Ländern, in denen man seine Produkte auf Industriemessen ausstellte, dann übergeben wurden.
Können wir da noch sagen, wo vielleicht auch so das Hauptaugenmerk lag?
Also das kann man eigentlich nur über die unterschiedlichen Phasen hinweg sagen. Also Anfang in den 50er, 60er Jahren gab es natürlich in den osteuropäischen Ländern bis hin zur Sowjetunion einen breiten Zirkel, in das geliefert wurde. Dann auch in die sozialistischen südostasiatischen Länder. Da kann man viel in China, in Vietnam und in Korea auch beobachten. Und ab den 60er Jahren findet man verstärkt eben Reisen in afrikanische Länder, aber auch in südamerikanische Länder. Ich muss allerdings auch betonen, dass in der ganzen Zeit oder von Beginn an des Kalten Kriegs auch mit der BRD gehandelt wurde und mit westeuropäischen kapitalistischen Ländern bis hin zu den USA.
Und das ist ja die eine Seite. Interessant ist auch, wie viele Delegationen aus unterschiedlichsten Ländern ins Deutsche Hygienemuseum gekommen sind. Also die wurden oft von der Stadt eingeladen, besichtigten verschiedene Institutionen und das Hygienemuseum war eigentlich immer mit dabei. Einmal als attraktiver Ausstellungsort und andererseits eben auch, um Kontakte und Geschäftsbeziehungen zu festigen.
Das Hygienemuseum, haben wir schon gehört, war ein kleiner eigener Kosmos. Wir haben von den Veranstaltungssälen schon gehört, von den Restaurants, vom Jugendclub. Was hat es denn genau jetzt damit auf sich? Ist das Restaurant wirklich ein Restaurant oder ist das, wo man sagt, ja, es war Mitarbeiterspeisung quasi, also wie eine Kantine?
Also es gab eine öffentlich zugängliche Gaststätte für die Besucher und es gab eine Kantine. Wir stellen auch so einen Raum vor, Gaststätte, und geben Einblick in den Alltag der Kantine, vor allem durch ein Zeitzeugeninterview. Wir haben die Leiterin der Kantine in den 80er Jahren ausgemacht und sie hat uns also Auskunft gegeben, wie die Kantine im Deutschen Hygienemuseum aufgestellt war. Und dann gibt es eben auch Einblicke in die Gaststättenkultur am DHMD beziehungsweise im DHMD. Und interessant ist, dass wichtige Aufklärungskampagnen zu Alkohol, Rauchen, Ernährung und auch Sexualität in der Vermittlung so nach außen getragen wurden, dass vor allem im filmischen Bereich diese Geschichten, die erstmal kreiert worden sind, bevor man dann so eine Handreichung rausgeben konnte, dass die in Gaststätten spielen. Also Raucherkampagnen, klar, Alkohol auch, aber auch die Kampagnen zur Sexualität sind immer verknüpft mit dem Begegnungsraum Gaststätte. Und da geben wir reichlich Einblick, wie dieses Material aufbereitet worden ist.
Was würden Sie denn sagen, wie gut war denn die DDR überhaupt in Sachen Hygiene und Gesundheit aufgestellt? Weil wir hören ganz viel von Lehrmitteln, von Prävention, also ich spüre hier ein ganz starkes Bemühen auch wirklich, das den Menschen nahezubringen, auch gesunde Lebensweise. Wie haben Sie denn das empfunden im Laufe Ihrer Arbeit?
Ja, also das Museum hat einfach vom Ministerium Seite schon den Auftrag gehabt, also bis in, sage ich jetzt mal biologisch so, bis in die kleinste Zelle zu wirken. Also die Materialien sind angekommen schon in Kinderkrippen, in Kindergärten, in Schulen, in Betriebskantinen. Das Hygienemuseum hat komplett die Aufklärungsarbeit übernommen für den Arbeitsschutz. Es war überall sichtbar. Ob es so erinnerbar ist, das können wir nicht sagen, weil wir können behaupten, dass wahrscheinlich jeder mit dem Produkt des DHMD in Berührung gekommen ist, allein schon beim Arztbesuch oder auch in den Kliniken. Ob sie sofort festgestellt haben, dass es jetzt ein Produkt des Deutschen Hygienemuseums ist, auch wenn das Auge überall kenntlich war, das können wir so nicht sagen. Aber wir können eben sagen, dass das Haus schon auf jeden Fall in der ganzen DDR in verschiedenen Institutionen ja sichtbar war und auch gehandhabt wurde mit diesen Objekten.
Naja, und dass das Gesundheitswesen natürlich auch ein Bereich war, wo sich die SED-Regierung profilieren wollte. Also jetzt neben dem Bildungs- und Erziehungssystem ist das ja so ein Hauptbereich, wo man die Fürsorge für die Bevölkerung real zeigen kann. Also es gibt ja jetzt von Historikern diesen Begriff, der die DDR bzw. die SED-Regierung als Fürsorgediktatur beschreibt. Also das ist ja eigentlich so ein in sich widersprüchlicher Begriff, aber der eigentlich genau das sagt, dass eben die Rahmung dieser großen Kontrolle und dieser großen hierarchischen Struktur und Unterordnung, der sich viele Teile der Gesellschaft unterwerfen mussten, dass die eben dadurch kompensiert wurde, dass man eben sehr breites Angebot hatte zur Gesundheitspflege und Erhaltung, aber auch im Bildungssystem.
Und wir haben schon vorhin ja gesagt, wie wichtig das Haus auch nach 1945 war, also mit den Kampagnen zum Beispiel zu Geschlechtskrankheiten. Und wir können sehen, dass die Aufklärungspflicht also auch sehr ernsthaft und breit wahrgenommen wurde. Wir sehen aber auch, gerade für die 80er Jahre, dass das Museum in eine Art Krise kommt, wenn es darum geht, die Verbindung zwischen der Umweltverschmutzung und dem Anstieg der Krankheiten darzustellen oder aufzunehmen oder überhaupt zu vermitteln. Und das fand nicht statt. Also es gab den Auftrag, zum unter anderem die große Ausstellung zur Bedeutung des Wassers zu schließen und sich eben nicht mehr zu äußern zu den Einflüssen der Umweltverschmutzung auf den Körper. Und wir haben eine Podiumsdiskussion dann noch gefunden, 1987, eine öffentliche Podiumsdiskussion, wo auch der Generaldirektor und die einzelnen Direktoren auch auf dem Podium saßen und sich den Fragen der Dresdner Bevölkerung zur Luft- und Wasserverschmutzung in Dresden gestellt haben. Und da wurde das genau angesprochen, warum das Museum also hier nicht mehr seine Aufklärungspflicht wahrnimmt. Das Museum hat in den 80er Jahren andere Strategien verfolgt. Es wollte mehr attraktiver sein für Jugendliche. Es hat die Dauerausstellung komplett umgearbeitet. Es wurden eher auch eine Erlebnisausstellung, es wurden interaktive Stationen eingebaut. Es gab einen großen Raum zur Aufklärung der Sexualität. Die hieß dann eben nicht mehr Sexualitätsaufklärung, sondern Liebe und Freundschaft wurde thematisiert. Und das sind Räume, die auch hier in der Stadtgesellschaft immer noch teils groß erinnert werden.
Jetzt haben wir schon gehört, das Deutsche Hygienemuseum hat am Theater, sagt man, Gastspiele gegeben. Das heißt, es war auch an fremden Orten, hat in fernen Ländern ausgestellt. Wie genau gestaltete sich denn das? Ist man dann wirklich umhergereist oder waren das Dauerleihgaben oder?
Also das eine waren Ausstellungen auf Messen, also einfach um die Produkte vorzustellen. Es gab eine eigene Abteilung Verpackung und Versand. Dort wurden die hergestellten Produkte eben eingepackt und vom Zoll auch kontrolliert. Es gab so eigene Zollstraßen neben dem Museum, wo dann unter Aufsicht auch der Stadtsicherheit eben garantiert wurde, dass eben wirklich nur die Produkte in diese Kisten kamen, die dann weltweit verschickt wurden. Und teilweise wurden eben ganze Ausstellungen zusammengestellt. Also meinetwegen aus den 1950er Jahren ist von 1957 dokumentiert, dass eine ganze Ausstellung in Kairo gezeigt wurde. In den 1970er und 80er Jahren gibt es verschiedene Länder, verschiedene afrikanische Länder, die in Zusammenarbeit mit dem Hygienemuseum selbst solche Gesundheitsmuseen aufbauen wollten. Also im Grunde genommen hat man entweder die Produkte nur verkauft und an medizinische Einrichtungen oder Bildungseinrichtungen in den unterschiedlichen Ländern versendet, oder es wurden halt Ausstellungen erst auf Industriemessen gezeigt oder auf Gesundheitsmessen und dann in Teilen an Institutionen übergeben, die allerdings auch vorher angepasst wurden. Also seit den 50er Jahren gab es sogenannte Reisekader, die eben auch von der Staatssicherheit ausgesucht beziehungsweise geprüft und kontrolliert wurden, die wirklich global auf alle Kontinente gereist sind, sich dort ausgetauscht haben mit Medizinern, Medizinerinnen in den bereisten Ländern und versucht haben, aus den Erfahrungen, die sie vor Ort gesammelt haben, also was das Alltagsverhalten, was die Gesundheitssysteme in den Ländern angeht, Kenntnisse zu gewinnen, um die Lehrmittel auf diese spezifischen Länder einzustellen.
Und dann gibt es noch eine dritte Sache, die ganz interessant ist. Bevor eigentlich die Räume wieder zugänglich waren, nach 1945 für die Ausstellung, entwickelte das Museum, oder Susanne, erzähl du das mit dem Pavillon.
Das ist auch eine Form von Reichweiten, die wir in der Ausstellung beschreiben. Also nach der Zerstörung des Museums wurde eben nicht zuerst dieser repräsentative Bau von Wilhelm Kreis wieder aufgebaut, sondern es wurde vor allem der Produktionsbetrieb zunächst wieder aufgebaut. In diesem Zeitraum, bis es dann 1961 eine eigene Dauerausstellung wieder gab, tute das Museum eigentlich in mobilen Formaten. Also es gab so einen Pavillon, den konnte man aus 6 LKWs zusammensetzen, konnte daraus durch so eine Zeltkonstruktion wirklich in alle Regionen der DDR reisen und hatte dadurch eben auch eine sehr große Reichweite an unterschiedlichen geografischen Regionen, aber eben auch Bevölkerungsteilen, denen man diese Ausstellung zeigen konnte. Und es gab so 2 Sonderbauten, die eben auch Anlass für eine Installation in unserem Ausstellungsraum für Susanne Hopp waren. Das war im Grunde ein verkleinertes Hygienemuseum aus Holz, das einerseits in der Messestadt in Leipzig gezeigt wurde, länger aufgestellt wurde, und andererseits in Berlin am Bahnhof Friedrichstraße. Also es sieht aus wirklich wie das Hygienemuseum in klein, aber aus Holz.
Wird diese Ausstellung jetzt über das Hygienemuseum vielleicht auch, wenn auch nur in Anführungszeichen, in Teilen auch auf Reiseausstellungen gehen? Ist da was geplant?
Wir hoffen das. Mhm. Also wir bewerben das jetzt hier auch, oder dass wir uns das wünschen. Und das wäre toll, großartig, vor allem wenn die Ausstellung nicht nur in Ostdeutschland gezeigt wird, sondern eben auch in Westdeutschland, weil wir sehen ein ganz starkes verbindendes Element. Das ist das Reden über Arbeit, über Werk schaffen, und das ist nicht immer so, unterscheidet sich nicht in allem so von der Arbeit in der Bundesrepublik, was jetzt auf Industrieebene. Da gibt es auch eine Kantine und es gibt auch ein Versandlager und es gibt auch eine Schlosserei. Und wir haben ja auch herausgearbeitet, wie Industriearchitekturen oder Industrielandschaften festgehalten in der Fotografie, wie die sich nicht unterscheiden. Wenn man nicht weiß, wer der Fotograf ist oder welche Region dargestellt ist, dann gibt es da nicht nur eine Ähnlichkeit, sondern man kann sie eigentlich nicht unterscheiden. Also wir hoffen, dass die Ausstellung auf Reisen gehen kann und dass sie vor allem eben auch in Westdeutschland sichtbar wird.
Ja, vor allem, weil unser Anliegen auch ist, also erstmal jetzt gerade in Dresden oder in dem Einzugsgebiet, also erstmal zu ermöglichen, dass Ostdeutsche sich eben der Geschichte der DDR erinnern und auch in unterschiedlichen Generationen erstmal das Gespräch eigentlich darüber angeregt wird. Wir haben aber auch festgestellt, dass eben in Westdeutschland eigentlich nach wie vor sehr viele Menschen sehr, sehr wenig über die DDR wissen. Und mein Eindruck ist sogar, dass sie oft glauben, dass die DDR eine Geschichte nur der Ostdeutschen ist und dass sie sich nicht damit beschäftigen müssen. Und das möchten wir natürlich in Frage stellen.
Wissen Sie denn, ob das Hygienemuseum jetzt vielleicht auch in der Neuzeit im Westen ein Thema ist? Weiß man darum?
Oh ja. Auf jeden Fall. Also die Kollegen und Kolleginnen haben in den 90er Jahren nicht nur das Museum neu aufgebaut oder neu aufgestellt, sondern sie haben großartige Ausstellungen entwickelt, neue Methoden ausprobiert, die solche Ausstellungen wie zum Beispiel zu Darwin oder Neue Mensch hervorgebracht haben, die also über die Stadtgrenzen, Landesgrenzen vom Bundesland Sachsen und eben auch über die Grenzen Deutschlands hinaus noch erinnert werden, weil sie so großartig waren. Und ja auch zu dem Ruf des Hauses, der nicht nur in der Stadt besteht, sondern gesamtbundesweit besteht, beigetragen haben. Und ja.
Genau, es gibt vielleicht so zwei Ebenen. Also das eine ist, dass in Köln ja eine Partner- bzw. Konkurrenzinstitution steht, also mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die nach 1945 in Köln aufgebaut wurde, zu der auch teilweise nach 1945 zunächst leitende Angestellte abgewandert sind, in den 1990er Jahren auch wieder. Und die andere Dimension ist eigentlich die Geschichte des Hygienemuseums in den 1990er Jahren, also die sich eben auch in zwei Linien eigentlich aufteilt. Das eine ist eine wirklich relativ typische Abwicklungsgeschichte, also der Produktionsbetrieb, in dem diese Lehrmittel hergestellt wurden, der wurde 1991 an eine Hamburger Firma verkauft. Das beinhaltete einerseits die Abgabe des Warenzeichens, andererseits aber auch die Übertragung der gesamten Kundenkartei und eine Kündigung der Beschäftigten, also von 300 Beschäftigten auf 60. Bekannt ist hier, dass diese Produktion zu einem sehr niedrigen Preis damals verkauft wurde. Also man kann hier wirklich von einer recht typischen Abwicklungsgeschichte sprechen. Der andere Teil der Geschichte ist dann, dass dieser ehemalige Betrieb bzw. dieses Zentralinstitut für Gesundheitsaufklärung in ein Museum erstmal umgeformt wurde, in dem die Kolleginnen, die noch heute in der Sammlung arbeiten, eben eine Museumssammlung aus den Resten dieses Produktionsbetriebs erstmal aufgebaut haben. Und diese Ausstellung, die Sandra Mühlenbernd gerade erwähnt hat in den 90er Jahren, die haben damals, das war wirklich eine richtige Zäsur in der, also nicht nur der deutschsprachigen Museumslandschaft, weil eben dort mit großen Szenografien gearbeitet wurde, wo wissenschaftliche und künstlerische Exponate ineinander verschränkt wurden. Und die Zeitzeugeninterviews, die wir dazu geführt haben, aus denen lässt sich so ein bisschen schließen, dass da sich in den 1990er Jahren eben auch sowas wie so eine Lücke aufgetan hatte, dass man da ein Probefeld hatte, in einem Museum Szenografien oder Ausstellungsformate auszuprobieren, die man vielleicht in anderen Museen gar nicht hätte so umsetzen können. Und das andere ist, dass wir von verschiedenen Kuratoren, Kuratorinnen aus dieser Zeit eben gehört haben, dass ihre Einschätzung ist, dass diese Arten von Ausstellungen eigentlich auch nur entstehen konnten, weil sie eben auf diese Werkstätten und die Expertisen der Beschäftigten zurückgreifen konnten. Das ist eigentlich nicht sehr häufig, dass es also so einen großen Werkstättenbetrieb und so hochqualifizierte und unterschiedlich qualifizierte Beschäftigte in Museumswerkstätten gibt. Und diese Kolleginnen, die haben ja damals, also meinetwegen eine Mechanikerin, die Marianne Tille, die halt vorher die gläsernen Figuren zusammengebaut hatte, oder Kolleginnen aus der Mechanik sonst und aus der Schlosserei, die dann in den Ausstellungsbau gegangen sind und gemeinsam mit den Gestaltern und den Kuratorinnen an Exponaten gearbeitet haben und eben diese beeindruckenden neuen Räume geschaffen haben. Also auf sowas kann eigentlich ein Großteil der Museen nicht zurückgreifen einfach.
Neue Räume und auch auf die Originalität der Objekte, die im Deutschen Hygienemuseum hergestellt worden sind. Wenn das ein Museum zum Menschen ist, da lagen einfach in der Sammlung und auch in Beiräumen, teils noch im Keller, wir haben ja auch noch Objekte aus dem Keller gehoben, die lagen dort vor, und aus diesen Objekten, die anschaulich waren, die ja auch für die Anschauung geschaffen worden sind, konnte man dann eben Installationen bauen oder Analogien entwickeln, Metaphern zusammensetzen, und die wurden auch häufig für die einzelnen Themen genutzt.
Das heißt, diese Ausstellung selbst oder die Ausstellung ist ein Abenteuer wie das Museum selber auch?
Ja, unbedingt. Ich glaube, es ist auch darum Abenteuer, weil es ja keine Form von Institutionengeschichte ist, die so eine Chronologie verfolgt, sondern was uns ja ein großes Anliegen ist, sind eben solche Verfremdungseffekte, eben einerseits eine überraschende Zusammenstellung von Exponaten, aber auch, dass wir eigentlich immer vom Hygienemuseum ausgehen und dann versuchen, einen Bezug zur Stadt Dresden oder zum Land Sachsen herzustellen, vor allem aber auch dann zur Kulturproduktion in der gesamten DDR. Und darum gibt es eben wirklich oft überraschende Verbindungen, mit denen man so auf den ersten Blick nicht rechnen würde, wenn man denkt, es geht hier um die Geschichte nur einer Institution, sondern unser Anliegen ist wirklich, anhand des Museums verschiedener Alltags- und Strukturebenen der DDR-Geschichte in den unterschiedlichen Phasen deutlich zu machen.
Und was wir auch gemacht haben, Sie können sich ja vorstellen, 40 oder 50 Jahre einer Institution abzubilden, da wären wir heute auch noch nicht fertig. Wir haben uns also vor allem auch auf Ereignisse, Geschichten konzentriert, die mit dem Heute sprechen. Also wir thematisieren eben die Umweltkrise, um ja Ansätze, Aktivisten vorzustellen, auch weil wir heute ja uns mit ähnlichen Fragen auseinandersetzen müssen. Aber es geht auch um Internationalität, dann Mahn- und Gedenkkultur, dann überhaupt die ganze Form von Identifikation mit Arbeit, Veränderung von Arbeit, Arbeitsplätzen. Und es geht auch um Nachhaltigkeit und ja, Möglichkeiten, Reparaturwissen einzusetzen.
Ein Teil wäre vielleicht auch nur zur Internationalität der DDR bzw. des Hygienemuseums. Also da gehen wir eben auch von in diesem Gästeraum davon aus, also welche Delegationen eben das Museum besucht haben. Das waren eben Regierungsdelegationen, aber auch Gewerkschaften und internationale Studierende, die im Herder-Institut ausgebildet wurden, zunächst den Sprachunterricht erhielten und dann Fachstudien aufgenommen haben. Und wir nehmen das zum Anlass, auch in der Stadt Dresden eben Zeitzeugeninterviews zu führen mit ehemaligen Vertragsarbeiterinnen, aber auch mit internationalen Studierenden, die in den 1970er Jahren in die DDR gekommen sind. Und auch das gibt uns wieder die Möglichkeit zu zeigen, dass die DDR nicht so hermetisch abgeschlossen war, wie das auf den ersten Blick erscheinen mag, sondern dass es eben sowohl einen Austausch gab, gerade auch über dieses Stipendiatensystem. Natürlich muss man andererseits sagen, dass während die Studierenden also relativ viele Privilegien genossen haben, also die haben Stipendien erhalten, waren in internationalen Wohnheimen untergebracht, das bei den VertragsarbeiterInnen natürlich anders aussah, die den Arbeitskräftemangel in der DDR ja ausgleichen sollten und in den Industriebetrieben eben weitgehend ausgebeutet wurden, muss man tatsächlich sagen, und die auch sehr viel isolierter gelebt haben in Wohnheimen, also sehr viel mehr nach Nationalitäten untergebracht waren und die natürlich auch Rassismus in der DDR erlebt haben. Andererseits eben auch vor allem in den 1990er Jahren, als sie vor allem die vietnamesischen VertragsarbeiterInnen sich also für ihr Bleiberecht und auch ihren Lebensunterhalt kämpfen mussten, die eben oftmals als Angriff rassistischer Gewalt geworden sind.
Wie lange können wir denn die Ausstellung jetzt besuchen und wann genau ist dann das Museum geöffnet?
Also die Ausstellung läuft bis zum 17. November. Sie hat 6 Tage in der Woche geöffnet, von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr.
Frau Mühlenbehrendt und Frau Wernsing, ich sage vielen, vielen Dank für die spannende Führung und die Lust auf mehr, die Sie geweckt haben, zur Ausstellung übers Museum im Museum.
Ja, genau. Ja, vielen, vielen Dank. Ja,
wir danken
für Ihre
Ihnen.
Fragen. Danke. Ja,
vielen, vielen Dank auch.
Tschüss.
Tschüss.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Das Deutsche Hygienemuseum in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch Augen zu und durch mit dem Öhrchen unterwegs, ein Podcast von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. ARD.